Es wird ja auch vor allen Dingen momentan an vielen Stellen versucht, symbolische KI mit neuronalen Netzen zu kombinieren. Symbolische KI braucht weniger Energie, ja, das heißt, kommt mir sehr viel weniger aus. Es geht hier auch im Zusammenhang mit den Waffensystemen und natürlich auch das Risiko, wenn es um eine Superintelligenz geht oder auch Biowaffen, da kann es ums Überleben der Menschheit gehen. Und das kann man nicht warten, bis es erste negative Erfahrungen gibt und Erkenntnisse gibt.
In diesem Wettrüsten sind wir momentan keine wirklichen Hauptakteure. Also wir bauen weder massiv Infrastruktur aus, noch haben wir jetzt irgendwelche weltweit führenden KI-Modelle.
Und diese Globalisierung der Wirtschaft, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, hatte eigentlich dazu geführt, zu einer stärkeren internationalen Verflechtungen, sodass auch die Ländergrenzen immer geringere Rolle spielen.
Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, aus Ihren aktuellen Analysen, Gesprächen, die Sie führen, welches Szenario ist zum aktuellen Zeitpunkt realistischer?
Wenn das alles so weiterläuft, dann ist das eher auf Konfrontation und nicht auf Zusammenarbeit ausgerichtet.
Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Karl-Hans Blasius, ein deutscher KI-Forscher der ersten Stunde, der bereits 1986 in künstlicher Intelligenz promovierte und über 3 Jahrzehnte das Lehrgebiet wissensbasierte Systeme an der Hochschule Trier vertrat. Seine Forschung führte schon 2002 zur Gründung der Freeformation GmbH für KI-basierte Dokumentenanalyse und 2008 zur MindDocs GmbH für bildbasierte Rechnungsprüfung, also lange bevor KI überhaupt Mainstream wurde. Bereits in unserem letzten Gespräch sprach Professor Dr. Blasius über autonome KI-Systeme, die schon bald Flash Wars auslösen könnten, also Kettenreaktionen von automatisierten Angriffen und Gegenangriffen, die in Sekundenbruchteilen eskalieren, ohne dass Menschen noch eingreifen können, und klärte über Gefahren auf, an die sich sonst niemand herantraut. Genau hier werde ich in diesem Gespräch tiefer hineinbohren. Insbesondere beleuchten wir das Wettrüsten zwischen den USA und China im Detail und auch die Rolle, die Deutschland dabei noch spielen könnte. Und wir sprechen auch über konkrete Lösungsansätze sowie aber auch eine ganz realistische Einordnung der aktuellen Geschehnisse und wie wahrscheinlich es überhaupt ist, all diese Risiken überhaupt zu bewältigen. Denn wichtig ist zu verstehen, dass es nicht um das Verbreiten von Panik geht, sondern um Aufklärung von Themen, die uns alle betreffen, aber um die so gut wie kein öffentlicher Diskurs stattfindet. Denn nur wenn du weißt, wie die Welt in 2 bis 3 Jahren schon aussehen könnte, kannst du jetzt bereits die richtigen Weichen stellen und wirst nicht blind überrascht wie der Großteil der Masse. Genau das ist mein Ziel mit Everlast AI. Die letzten knapp 2 Jahre habe ich Dutzende führende Experten, Professoren und Unternehmer und Zukunftsforscher aus meinem Netzwerk zu der wichtigsten technologischen Revolution dieses Jahrhunderts befragt, mit dem Ziel, dass alle Zuschauer von Everlast AI der breiten Masse immer mindestens 2, 3 Jahre voraus sind. Wie viele wissen, ist mein eigenes Kerngeschäft die Beratung und Implementierung von KI-Prozessen in mittelständischen europäischen Unternehmen mit einem tollen Team von 30 Leuten. Und da ich jeden Tag hautnah erlebe, welche enormen Chancen KI bietet in Form von Umsatzsteigerung, mehr Gewinn und erhöhte Effizienz, ist es mir umso wichtiger, hier auf dem Kanal auch über Schattenseiten und reale Gefahren dieser Technologie zu sprechen. Denn nicht durch reinen blinden Optimismus, sondern nur durch differenziertes Denken kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und seine Zukunft absichern. Daher war es mir eine große Freude, dass sich Professor Blasius erneut bereit erklärt hat, über diese doch sehr unbequemen Themen zu sprechen. Und ich freue mich, dir nun dieses wichtige Gespräch präsentieren zu dürfen. Also legen wir direkt los. Ja, hallo Herr Blasius, vielen Dank, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben, mit uns über einige sehr heikle Themen der aktuellen Zeit zu sprechen. Sie beschreiben nämlich, dass gerade mehrere Risiken gleichzeitig auf uns zusteuern, darunter ein Atomkrieg aus Versehen, Kriegsführung durch KI, mit Hilfe von KI entwickelte Biowaffen, Cyberwaffen, die das Internet komplett lahmlegen könnten. Über all diese Themen werden wir heute sprechen. Und derzeit hört man jedoch für meine Begriffe im öffentlichen Diskurs relativ wenig. Und ganz im Gegenteil, ist es eher die Diskussion darüber, ja, ist es eigentlich eher eine Blase, wird das ganze Thema KI vielleicht sogar überbewertet und wird im Zweifel bald auch wieder von der Bildfläche verschwinden. Und jetzt stellt sich die große Frage, was übersieht hier aus Ihrer Sicht die Öffentlichkeit?
Ja, hallo Herr Schmetting. Ich freue mich auch auf das Gespräch und dass wir über diese Risiken diskutieren können. Ja, es gibt aus meiner Sicht einige sehr gravierende Risiken. Ein paar hatten Sie angedeutet, insbesondere Atomkrieg aus Versehen. Damit beschäftige ich mich schon seit 1983. Und dieses Risiko geht unter anderem aus von Frühwarnsystemen, die dazu dienen, Angriffe mit Atomwaffen frühzeitig zu erkennen. Dann könnten aber Fehlalarme vorkommen und so dass ein Angriff gemeldet wird, obwohl gar keiner vorliegt. Und je nach der politischen Lage und wie stark eventuell der andere ist, könnte es dann passieren, dass also ein scheinbar angegriffener Staat entscheidet, man muss ja zurückschlagen, solange es noch geht, und das könnte zu einem Atomkrieg aus Versehen führen. Besonders bekannt ist der Fall von Petrov 1983, aber ansonsten gab es auch viele andere Situationen, die auch kritisch waren. Das wird nicht hinreichend beachtet, ja, weil zum einen ist das nicht ganz so bekannt. Zum Zweiten werden diese Situationen wie der Fall von Petrov eher isoliert betrachtet. Naja, und das wird dann auch viel später bekannt. Naja, das war damals gefährlich. Das wird aber nicht auf die aktuelle Situation bezogen. Ich vergleiche das jetzt zuletzt manchmal mit russischem Roulette. Ja, wenn man russisches Roulette hat, sechs Kammern, eine ist gefüllt, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit ist über 80%. Ja. So, und wenn das gut geht, man versucht es nochmal, ist beim nächsten Versuch die Überlebenswahrscheinlichkeit auch über 80%. Das bleibt bei jedem einzelnen Versuch. Aber das muss man zusammen betrachten. Das heißt, wenn man das viermal macht, dann ist insgesamt, dass es die Überlebenswahrscheinlichkeit schon unter 50%. Und bei diesem Atomkriegsrisiko, da gab es schon viele kritische Situationen. Und das wird auch in Zukunft so sein, dass es kritische Situationen gibt. Aber da betrachtet man das nicht so zusammenhängend. Da betrachtet man das nicht so, naja, irgendwann geht's mal schief. Sondern da bekommt man mit, da war ein Risiko, naja, es ist gut gegangen. Und dann ist das beiseite gelegt. Dazu kommt, für all diese Risiken gibt es keine Erlebnisse. Ja, das heißt, Atomkrieg aus Versehen hat man nicht erlebt. Die anderen Risiken, mit KI erzeugte Biowaffen, die ganz gefährlich sind, auch Superintelligenz, gibt es bisher noch nicht. Ja? Das heißt, von daher ist das Bewusstsein nicht so da, dass das sehr gefährlich werden kann. Ja? Man hat es nicht erlebt. Man ist ja gewohnt am Alltag an viele Unglücke, wo irgendwas passiert, und dann stellt man sich hinterher darauf ein, dass das seltener ist. Nur in diesen Fällen kann man sich so ein Unglück nicht erlauben, weil es dann einfach wie die Menschheit vielleicht vorbei ist. Ja, und da fehlt das Bewusstsein, weil es einfach nicht erlebt ist. Und das ist schwierig. Ja, was die KI-Blase betrifft, naja, ich habe ja angefangen mit der KI 1981, und da haben die Expertensysteme in den 80er Jahren waren sehr dominierend und war gefragt. Das war so ein richtiger Boom. Und da war es dann auch so, dass dann plötzlich alles mit Expertensystem-Shells gemacht werden musste. Wer das nicht machte, der war out. Ja. Und das war natürlich, die Systeme haben dann nicht die Erwartungen erfüllt. Es sind auch Anwendungen gemacht worden mit diesen Shells, die dafür nicht geeignet waren. Und ich denke mal, jetzt geht es auch ein bisschen in die Richtung, dass, naja, jeder glaubt, man muss jetzt unbedingt KI machen, auch da, wo es ja nicht direkt sinnvoll ist. Ja? Und dann sind die Erwartungen nicht immer erfüllt. Dann spricht man natürlich sehr schnell davon, dass das nur eine Blase ist. Das nächste ist, diese Systeme machen ja auch ab und zu Fehler. Ja? Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich hatte KI-Systeme gemacht zur Dokumentanalyse, Rechnungsprüfung und Ähnliches. Dass dann häufig Anwender, naja, nach diesen Fehlern diese Fehler finden und dann nicht verstehen, warum das nicht geklappt hat. Ja? Und dann wird das System erstmal nicht gut beurteilt. Und da muss ich immer sagen, naja, es kann immer Fehler geben, die Erkennung kann nie 100% sein. Und man kann nicht vorher abschätzen, wann klappt es nicht. Und man muss eine Statistik machen über 100 oder 1000 Dokumente. Und wenn das dann halt insgesamt eine hinreichend gute Erkennungsqualität da ist, dann ist es anwendbar. Ja? Aber man darf das nicht so an einzelnen Fehlern betrachten. Und das wird heute, glaube ich, hier bei diesen Systemen auch gemacht, die trotzdem sehr gut sind. Ne? Nur kann man hier nicht so gut Statistiken machen, wie das bei der Dokumentanalyse geht. Und insgesamt glaube ich nicht, dass das nur eine Blase ist, selbst wenn nicht alle Anwendungen erstmal erfüllt werden. diese Entwicklungen gehen weiter. Die Systeme werden immer besser, vielleicht auch verknüpft mit der symbolischen KI. Und die Richtung, dass da irgendwann eine AGI oder eine Superintelligenz entstehen kann, damit müssen wir rechnen.
Ja, was ich persönlich da auch besonders grotesk finde, dass es teilweise Menschen gibt, die gleichzeitig glauben, wir kommen zu einer künstlichen Superintelligenz und dass wir eine KI-Blase haben. Und beide Dinge passen für mich eigentlich nicht zusammen, denn wenn wir eine KI-Blase haben, dann würde das ja bedeuten oder müsste man eigentlich davon ausgehen, dass alles völlig überbewertet ist. Aber wie kann eine künstliche Superintelligenz, ja, indem sie wirklich jeden Menschen ersetzen kann, überbewertet sein? Und jetzt ist aktuell besonders brisant auf dem geopolitischen Spielfeld natürlich auch das Wettrüsten zwischen den USA und China, was sich gerade auch immer weiter zuspitzt, gerade im Bereich KI, Chips und generell in dem ganzen Cyberraum. Und warum ist es vielleicht auch nochmal für alle Zuschauer aus Ihrer Sicht überhaupt so wichtig? Also wieso ist KI mittlerweile, die USA haben es ja auch als neues Manhattan-Projekt im Wesentlichen schon bezeichnet. Und wieso ist KI mittlerweile so wichtig auf dem geopolitischen Spielfeld?
Okay, ja, im militärischen Umfeld kommt es sehr stark auf Zeit an und auf überlegene Informationen. Und mit Hilfe von KI können die einzelnen Militärmächte viel Information haben und wichtig ist, mehr Informationen eventuell zu haben als der Gegner und das früher. Ja. So, das heißt, man kriegt mit Hilfe von KI eine schnellere und bessere Planung, kann damit Handlungen viel erfolgreicher und erfolgversprechender durchführen, den Gegner überrumpeln, der nicht mithält, wenn er nicht auch diese Vorteile hat, die KI nutzt, um mehr Informationen in kürzerer Zeit zu verarbeiten. Und das ist ein Punkt, wo natürlich die Militärs besonders daran interessiert sind, diese Technik in der KI und auch im Cyberraum zu nutzen, weil das enorme Vorteile bringen kann. Und das befeuert natürlich auch ein Wettrüsten, gerade aufgrund des Konfrontationskurses, weil man die anderen Staaten als Gegner betrachtet. Ja, das heißt, das war ja in den 90er Jahren nicht so, dass man dann Russland als Gegner betrachtet hatte, aber jetzt ist das wieder so. Also muss man in diesen wichtigen Feldern vorne dabei sein. Was als weiterer Punkt dazu kommt, ist, bezogen auf das Wettrüsten. Es gab ja immer den wichtigen Aspekt, dass diese potenziellen Gegner etwa gleich stark sind, ja? Dass also es nicht, deshalb nicht zum Konflikt kommt. Und das konnte man früher relativ leicht messen. Man konnte die Fähigkeit des Gegners abschätzen. Man konnte Panzer zählen, Flugzeuge, Kriegsschiffe. Man wusste, was der Gegner hat. Ja? Man konnte relativ leicht feststellen, okay, da können wir mithalten. Ja? Und da halt nach der Clausewitz-Strategie der Verteidiger immer im Vorteil ist, war das krisenstabilisierend. Ja, das heißt also, man greift eher nicht an. Das ist heute anders bei der KI, denn da kann man ganz schwer abschätzen, welche Fähigkeiten der Gegner hat. Das weiß man nicht im Cyberraum, bezogen auf Cyberwaffen. Und das weiß man auch nicht, was KI betrifft. Man kann die Fähigkeiten nicht messen. Und das ist einerseits natürlich schwierig. Man muss einfach weiter aufrüsten, weil der Gegner das möglicherweise auch tut. Man muss mithalten können. Und man weiß also nie, ob man auch eventuell mal überrascht wird. Das heißt, das ist ein ganz kritischer Aspekt, kritischer Weg.
Jetzt sehen wir ja gerade auch in Deutschland, dass eine Aufrüstung auch stattfindet. Man möchte das Land wehrtüchtig machen. Man wird die Wehrpflicht jetzt auch wieder in welcher Form auch immer reaktivieren. Und Sie schreiben in einem Ihrer neuesten Artikel, die aktuelle Aufrüstung schützt nicht vor diesen Risiken, sondern verstärkt sie noch wegen des neuen Wettrüstens. Und diese Frage oder das widerspricht ja jetzt erstmal dieser fundamentalen Logik der Abschreckung. Sie haben das gerade schon angedeutet, die seit dem Kalten Krieg ja auch die westliche Sicherheitspolitik dominiert. Und können Sie hier den Zuschauern nochmal konkret erklären, wieso militärische Stärke und Aufrüstung im Kontext von KI-Waffen nicht mehr schützt, sondern tatsächlich das Gegenteil bewirken könnte und was hier auch der fundamentale Unterschied ist zum klassischen nuklearen Wettrüsten des Kalten Krieges?
Zunächst mal, das nukleare Wettrüsten im Kalten Krieg basiert ja auf der Idee der garantierten gegenseitigen Vernichtung. Ja, das heißt also, die beiden Atommächte sollten gleich stark sein und wenn einer angreift, dann hat die andere Macht immer noch genügend Möglichkeiten zurückzuschlagen. Das ist das Prinzip der Zweitschlagfähigkeit. Also auch nach einem vernichtenden nuklearen Angriff kann man immer noch zurückschlagen, zum Beispiel mit U-Booten. Und das war also gewissermaßen das Gleichgewicht des Schreckens, was die nukleare Abschreckung dominiert hatte. Das ist richtig. Und es hatte scheinbar bisher genutzt, ich sage scheinbar, weil es ist gut gegangen, aber das hätte auch nicht so sein müssen. Ja? Es hätte auch vorher schon mal schief gehen können. Ja? Petrov zum Beispiel, auch in der Kuba-Krise gab es kritische Situationen und auch noch einige andere. Das heißt also, das war auch keine absolute Sicherheit. Einen nuklearen Schutzschirm gab es noch nie. Ja, das basierte auf irgendwelchen Annahmen, dass alle rational handeln. Das hat zwar bisher geklappt, aber es gibt keine Garantie, dass das immer so bleibt. Ja. Und denn die nukleare Abschreckung ist ja auch lediglich eine Androhung von Strafe, mehr nicht. Und das kann eben auch mal schiefgehen. Heute ist die Situation deutlich anders, denn es gibt viele neue technische Entwicklungen, insbesondere durch Informatik und KI. Und das sind neue Bedrohungsarten, wovor diese nukleare Abschreckung und militärische Stärke nicht schützen können. Denn diese anderen Bedrohungsarten gehen nicht nur von Staaten aus. Nukleare Abschreckung kann ja nur gegen Staaten schützen. Und diese neuen Bedrohungsarten können auch von Einzelgruppen und Personen, Einzelpersonen ausgehen oder auch von Unternehmen. Ja? Auch was Staaten betrifft, schützt so eine nukleare Abschreckung auch nicht vor einem Atomkrieg aus Versehen. Ja? Im Gegenteil, ja, das macht es ja stärker. Ne? Mhm. Dann gravierende, schwerwiegende Cyberangriffe, die von privaten Akteuren ausgeführt werden könnten, die können ja kritische Infrastruktur betreffen, können ganz gravierend sein. Da schützt keine nukleare Abschreckung, wenn das nicht vom Staat ausgeht. Ja. Auch autonome Waffen, kleine, könnten auch von Terroristen massenhaft eingesetzt werden. Ja. Oder Biowaffen könnten mit Hilfe von KI erzeugt werden und von Terroristen eingesetzt werden. Dann natürlich auch die Risiken, die von generativer KI ausgehen können und einer möglichen Superintelligenz. Da können Atomwaffen nicht vor schützen, eine nukleare Abschreckung. Ja. Und das sind ganz andere und neue Bedrohungsarten. Und es ist eher so, dass es zwischen diesen neuen Aspekten gravierende gefährliche Wechselwirkungen geben kann mit den Nuklearstreitkräften. Cyberangriffe könnten auch auf die Nuklearstreitkräfte einwirken. Autonome Waffensysteme können damit reinspielen. Ja. Und zum Beispiel, was autonome U-Boote betrifft und Ähnliches, auch Desinformation, ja, kann damit reinspielen in diese Frühwarnsysteme, in die Erkennung. Und damit werden die Risiken eher stärker. Ja. Und je stärker jetzt aufgerüstet wird und unsicherer auch die Fähigkeiten des Gegners sind, desto eher muss man ja auch, wenn so ein Fehlalarm kommt, ein Launch and Warning anwenden, das heißt, die eigenen abschießen, bevor sie vernichtet sind. Ja. Und das heißt, dass diese ganze Aufrüstungspolitik bezogen auf die neuen technischen Entwicklungen schützt nicht, hilft nicht, sondern macht es eher gefährlich.
Ja, das ist ein super spannender Punkt. Also macht natürlich auch absolut Sinn, dass es im Zweifel deutlich auffälliger ist, wenn eine Nation Atomwaffen herstellt, als wenn sie sich im Cyberraum bewegt und KI nutzt, um Biowaffen zu entwickeln. Genau. Und Sie sagen ja auch, mit Hilfe von KI entwickelte Biowaffen sind aktuell eines der existenziellsten Risiken, die aber am meisten auch übersehen werden. Die meisten Menschen denken nämlich bei KI-Risiken an Terminator-Szenarien, Atomwaffen, dann, das ist vielleicht noch relativ naheliegend, aber eben nicht an Biowaffen. Warum ist dieses Risiko so unterschätzt und worum geht es hier genau?
Okay, also da gibt es zumindest viele Experimente, die zeigen, dass man mit Hilfe von KI sehr gut Biowaffen herstellen kann und auch mit Anleitungen, wie man daraus Pandemien ableiten kann. Ne? Biowaffen ist jetzt nicht mein Thema, das kann ich also nur so allgemein mehr erklären. Und Corona hat ja schon gezeigt, wie schnell heute Pandemien sich verbreiten können. Und mit Hilfe von KI könnten also so Analysen über auch verschiedene Eigenschaften von Menschen behandelt werden oder analysiert werden und dann halt zum Beispiel auch Biowaffen erzeugt werden, die nur Menschen mit bestimmten Eigenschaften betreffen oder auch alle und noch viel tödlicher sind. Ja, das heißt, da kann man einfach auf mit Hilfe von dieser KI sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen, wie man solche Biowaffen herstellt. Und das ist sicherlich sehr gefährlich. Also was Terminator betrifft, da gibt es vielleicht noch einen anderen Punkt, der auch nicht so so unrealistisch ist, nämlich dass halt mit Hilfe von KI und der Idee der kognitiven Kriegsführung Menschen überzeugt werden, irgendwelche schlimmen Dinge zu tun, also zum Beispiel Atomwaffen auszulösen oder halt auch Biowaffen zu erzeugen. Auch da, das kann noch mit eine Rolle spielen dabei.
Ja, und das ist ja eine der großen Chancen eigentlich, die wir durch KI haben, also Krankheiten zu heilen, Medikamente schneller auch herzustellen, aber auf der anderen Seite kann genau die gleiche Technologie, wie Sie sagen, ja auch für eben entsprechende die Produktion von Viren auch schneller dann letztlich verwendet werden. Und Sie sagen auch, dass der Abbruch der wirtschaftlichen Beziehung zwischen dem Westen und Russland nicht nur den Unternehmen auch hierzulande geschadet hat, sondern die globale Sicherheit massiv beeinträchtigt. Wie genau beeinträchtigt aus Ihrer Sicht der Abbruch der wirtschaftlichen Beziehung zwischen dem Westen und Russland und auch China die KI-Sicherheit?
Okay, das finde ich, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Hier muss ich aber leider ein klein bisschen weiter ausholen. Ich beziehe mich auf dieses Buch, vielleicht sieht man es jetzt hier, ne? Von Kersten Lahl, Johannes Warwick, Sicherheitspolitik verstehen. Kersten Lahl ist Generalleutnant AD, Johannes Warwick Professor für Politikwissenschaft, europäische Sicherheit und Ähnliches. Und die haben auch verschiedene Abschnitte, Treiber der Unsicherheit und insbesondere bei so einem Punkt, wo es um Abschreckung von nuklearen Angriffen geht, nennen die vier Optionen. Option 1, Strafe androhen. 2, Sicherheit durch Resilienz. 3, internationale Verflechtungen. 4, internationale Normensetzung. Ja. Und diese Optionen, die sind aber genauso für die anderen Risiken anwendbar. Das betrifft genauso KI, autonome Waffensysteme, Cyberraum, Atomkriegsrisiko. Ja, gilt für alles. Ja. Die Option 1, Strafe androhen, das kann im Cyberbereich Hackback sein. Oder allgemein natürlich ist das die nukleare Abschreckung, das ist natürlich Strafe androhen. Ja. Und das kann helfen, schützt aber nur bedingt. Ja, das kann auch schiefgehen. Das ist nichts anderes als nur eine Warnung. Ja. Sicherheit durch Resilienz, klar, das gilt natürlich bei Cyber, bei Atomwaffen gibt es die Möglichkeiten. Teilweise sollte man was tun. Aber Angriffstechniken haben immer einen Vorsprung. Das gilt in der ganzen Militärtechnik immer. Und das wird auch im KI-Bereich sein. Ja. Man kann dann immer nur bei der Verteidigung versuchen, das zu realisieren, wo man schon die Angriffsmuster kennt. Verteidigung läuft immer im Angriff hinterher. Und deshalb sagen die beiden auch, einzelne Optionen reichen nicht, ja, sondern man muss mehrere haben. Und der Punkt 3, internationale Verflechtungen, da schreiben die Autoren, ich lese das jetzt mal ganz kurz vor, internationale Verflechtung, dieser Ansatz nutzt die Erkenntnis, dass in einer global vernetzten Welt jede gewaltsame Auseinandersetzung unter dem Strich nur Verlierer hervorbringt. Je stärker also die Akteure miteinander wirtschaftlich, technologisch, kulturell und gegebenenfalls auch militärisch vernetzt sind, desto geringer ist die Chance, durch Aggression einseitige Vorteile erzielen zu können. Dieser oft zu Unrecht als naiv empfundene Gedanke läuft damit auf eine Art der Selbstabschreckung hinaus. Okay, das ist also genau der Punkt, wirtschaftliche Verflechtungen schützen eigentlich. Ja? Und der vierte Punkt ist Vereinbarungen. Klar, da gab es natürlich vieles, Atomwaffen, Teststopp, Nichtverbreitung und so weiter. Vieles davon ist gekündigt. Ja? Die einzelnen Optionen werden wahrscheinlich nicht reißen. Und die Politik jetzt insbesondere seit dem Ukraine-Krieg hat nur auf die Optionen 1 und 2 gesetzt. Ja? Das heißt technischer Schutz, der immer hinterherhinkt. Und Androhung von Strafe, das wird nicht reichen. Ja? Das heißt, die anderen in der Zusammenarbeit, internationale Verflechtung und dann auf der Basis auch Vereinbarungen zu treffen, die sind besonders wichtig. Und bei der Option 3 mit diesen internationalen Verflechtungen, da ändern sich auch Prioritäten, speziell bei der KI. Ja, wenn es gute internationale Verflechtungen gibt und internationalen Austausch, dann kann man sich auf die positiven Anwendungen konzentrieren, zum Beispiel im Medizinbereich und vielen anderen Bereichen. Da hat ja KI enorme Vorteile. Man kann schon darauf konzentrieren. Während bei dem jetzigen Konfrontationskurs dominieren militärische Anwendungen Richtung autonome Waffen und so weiter. Das heißt, die autonome Waffen kann man dann bei gutem Verhältnis nicht verhindern, ganz wahrscheinlich. Aber bei dem Konfrontationskurs werden die schneller kommen, überraschender, wirksamer, und es wird weniger Möglichkeiten geben, als Schutz dafür aufzubauen, das einzuschränken. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wir brauchen diese internationalen Verflechtungen.
Ja, Sie sagen jetzt, dass die Verflechtungen im Zweifel ein guter Schutz sind vor Angriffen und vor anderen Spielern. Und jetzt ist es ja so, dass Anthropic erst neulich offiziell eine groß angelegte Cyberattacke aufgedeckt hat. Jetzt ist auch so ein bisschen die Diskussion, ja, war es wirklich so viel KI oder war es im Zweifel ein bisschen mehr Marketing, als wirklich dann der KI schon dahinter steckte. Zumindest laut Aussage von Anthropic waren 80-90% des Angriffs vollautonom gesteuert, in einer Geschwindigkeit, die für Menschen unmöglich wäre, in der Form auszuführen. Und ja, Cyberwaffen und das Lahmlegen von kritischen Infrastrukturen wie dem Internet wäre natürlich eines der besten Angriffsflächen, wenn man jetzt einen anderen Spieler wirtschaftlich platt machen wollte, sage ich es mal vereinfacht. Für wie realistisch halten Sie sowas überhaupt? Also, dass man sich zum Beispiel das europäische Stromnetz lahmlegen könnte durch KI-Cyberangriffe, und wie unterscheiden sich vielleicht auch KI-gesteuerte Cyberangriffe von klassischen alten Attacken wie normalen Viren?
Okay. Also zunächst mal normale Viren, also normale Cyberangriffe haben auch schon mal oft große Wirkung, haben Kollateralschäden. Ja? Das heißt, die Auswirkungen sind nicht immer begrenzt auf ein Unternehmen, auf eine Stelle. Die können auch große Auswirkungen haben. Das kann natürlich bei autonomen Cyberwaffen viel gravierender sein. Ja? Selbst wenn jetzt hier in dem Fall noch ein bisschen unsicher ist, inwieweit die Autonomie in dem Fall gewirkt hat oder wie viel noch eingegriffen wurde. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass auch autonome Cyberwaffen sehr bald entstehen. Und das ist im Vergleich, und die haben natürlich enorme Vorteile, zum Beispiel im Vergleich zu anderen Waffen. Wenn wir mal normale autonome Drohnen oder andere Waffen zum Beispiel sehen, die können dann eingesetzt werden, autonom, aber dann ist irgendwann das Pulver verschossen. Ja? Eine Kamikaze-Drohne, die zerstört sich bei dem Angriff. Wenn es irgendwann dann, da gibt es ja schon in die Richtung, autonome Kampfflugzeuge gibt, die können dann zum Ziel fliegen, ihre Raketen abschießen, und sind die abgeschossen, dann müssen sie zurückkehren zur Einheit. Ja? Und diese Aspekte gibt es bei autonomen Cyberwaffen nicht. Ja? So eine autonome Cyberwaffe hat kein Pulver verschossen. Die kann beliebig oft in kurzer Zeit an beliebig vielen Stellen eingesetzt werden. Das heißt, hat viel größeren Wirkungsbereich. Ja? Dazu kann es auch sein, dass diese Systeme ja neue Erkenntnisse gewinnen, also dazulernen. Wenn die merken, dass also eine bestimmte Aktion besonders erfolgreich war, können die intern dann Gewichte so ändern, dass ähnliche Aktionen höhere Priorität haben. Ne? Das kann dann wie so ein Schneeballeffekt rund um die ganze Erde laufen und alles Mögliche betreffen. Ne? Dazu kann man auch vorstellen noch, dass es auch diese Systeme ja auch miteinander kommunizieren. Verschiedene Systeme der generativen KI können ja miteinander kommunizieren und dann halt gegenseitig Cyberangriffe starten. Das ist also praktisch ein Cyberangriff gibt, ein Cyberkrieg gibt zwischen autonomen Agenten, der völlig aus der Kontrolle gerät und wo man überhaupt kaum noch eingreifen kann. Ja, das, denke ich, ist alles denkbar. Wie wahrscheinlich das ist, kann man natürlich nicht so leicht sagen. Was davon betroffen ist, weiß man auch nicht so genau. Kann natürlich das ganze Stromnetz und vieles andere betroffen sein. Wie lange das dann wirkt, weiß man nicht. Aber das, denke ich, könnten Szenarien sein. Das darf man nicht vernachlässigen. Also, und diese Systeme sind ja autonom im Internet. Ja, man kann ja mit denen kommunizieren. Man könnte die zu irgendwas veranlassen. Und wie gesagt, wenn die miteinander interagieren, können da Prozesse in Gang gesetzt werden, die nicht kontrollierbar sind. Wird ja auch da der Begriff im Finanzhandel, kennt man das ja mit Flash Crash, und hier könnte man dann von einem Flash War sprechen im Cyberraum, ja, im Internet. Und das wird schwer aufzuhalten sein, wenn sowas mal losgetreten wird.
Ja, wir haben ja auch im Rahmen unseres Videos zum Zukunftsszenario AI 2027 unter anderem über dieses Thema gesprochen. Das empfehle ich an der Stelle auch nochmal jedem Zuschauer, da mal im Nachgang reinzuschauen. Da sind wir nämlich sehr stark auch in die Tiefe gegangen und haben dieses Szenario mal gemeinsam beleuchtet, wie sich das dann auch zuspitzen könnte. Und jetzt ist es ja so, wenn wir auf das KI-Wettrüsten schauen, dann gibt es verschiedene Spielfelder, auf dem man sich einen Vorteil verschaffen kann. Und ein ganz, ganz großer Bereich sind aktuell Data Center und der Ausbau von Infrastruktur letztendlich. Und hier sehen wir jetzt schon eine große Divergenz zwischen den USA und China. Die USA investieren nämlich mit den US-Cloud-Giganten etwa 8-mal so viel wie China in den Ausbau von Chip-Infrastruktur. Und dabei sehen wir trotzdem in China, dass ein sehr großer Fokus auf Effizienz gelegt wird und man vielleicht auch im Zweifel sagt, ja, wir brauchen im Zweifel vielleicht gar nicht so viel Infrastruktur, weil wir es einfach durch Effizienz wieder wettmachen. Man hat ja aber auch die Auslieferung von Nvidia-Chips dahingehend gestoppt, also das spielt ja auch mit rein. Und wie steht es aus Ihrer Sicht im Hinblick auf diesen AI-Chip-Krieg, im Hinblick auf China? Also hat China überhaupt eine Chance gegen die USA in diesem Wettrüsten, wenn sie eben 8-mal weniger Infrastruktur ausbauen?
Einerseits glaube ich das schon. Andererseits ist natürlich so, dass das jetzt nicht jetzt mein Thema ist. So mit den Hardware-Aspekten habe ich mich nie beschäftigt, da kenne ich nicht aus. Allerdings weiß ich ja auch aufgrund der eigenen Entwicklung und der eigenen Erfahrung, dass es nicht immer nur auf die Hardware ankommt und die Schnelligkeit von Rechnersystemen, sondern in der Informatik und speziell der KI die methodischen Ansätze oft sehr viel wirksamer sind, sehr viel mehr bewirken als nur eine Beschleunigung des Rechners. Ja. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass halt auch Länder, kleinere Staaten, die nicht so leistungsstarke Rechenzentren haben, trotzdem sehr erfolgreich sind. Es wird ja auch vor allen Dingen momentan an vielen Stellen versucht, symbolische KI mit neuronalen Netzen zu kombinieren. Symbolische KI braucht weniger Energie, ja, das heißt, kommt mir sehr viel weniger aus. Wir brauchen ja nicht unbedingt die riesigen Datenmengen. Ich habe das ja selbst gemacht. Ich hatte ja so Dokumentanalyse gemacht, zum Beispiel Rechnungsprüfung. Und da hat man sich am Anfang an wenigen Beispielen orientiert, ja, und konnte damit die ganze Erkennung aufbauen, ja. Und dann halt, klar, später brauchen wir dann mehr Beispiele, um dann halt Sonderfälle abzudecken und das Ganze zu testen. Aber auf jeden Fall könnte es auch sein, das wird ja manchmal auch so spekuliert, dass halt große Fortschritte jetzt auch zu erwarten sind, wenn man symbolische KI und neuronale Netze gut miteinander kombinieren kann. Ja? Und von daher könnte es ja auch sein, dass so Länder wie China da erfolgreicher sind und dann können sie sogar einen Vorteil erzielen. Mhm. Ja? Also man ist nicht zwingend auf diese Hardware-Leistungsfähigkeit angewiesen, wobei es natürlich bezogen auf bestimmte Technologien wichtig ist und großen Vorteil bringt, das ist klar. Ja, aber man könnte trotzdem von anderer Seite noch überholt werden durch andere methodische Ansätze.
Jetzt merkt man ja auch, dass wir vor allem viel über die USA, über China sprechen. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was passiert hier eigentlich in Deutschland und in Europa? Und in diesem Wettrüsten sind wir momentan keine wirklichen Hauptakteure. Also wir bauen weder massiv Infrastruktur aus, noch haben wir jetzt irgendwelche weltweit führenden KI-Modelle. Mistral vielleicht ganz am Rande, aber mittlerweile auch mehr abgeschlagen. Hat man jetzt auch lange nicht mehr wirklich was von gehört. Erfreulicherweise gibt es ein paar Investitionen jetzt in Deutschland, unter anderem durch die Schwarz-Gruppe, haben jetzt über 11 Milliarden Investitionen in Datacenter angekündigt. Aber im Verhältnis zu den USA ist das natürlich nichts. Und es stellt sich dann auch die Frage, wo kommt dann die Energie her? Also selbst wenn wir Datacenter ausbauen würden, das steht dann ja auch nochmal auf einem anderen Blatt. Und inwiefern spielen dann eigentlich all diese Risiken, diese ganzen Entwicklungen, über die wir sprechen, überhaupt eine Rolle? Könnten wir nicht einfach sagen, ja, wir spielen hier eh nicht mit, wir bauen hier nichts aus, wir haben keine großen Modelle, können wir doch eigentlich getrost ignorieren, diese ganzen Themen und diese ganzen Gefahren?
Also zunächst mal nicht, denn ignorieren kann man das auch deshalb nicht, weil ja die Auswirkungen uns alle betreffen. Ja? Die Auswirkungen von den potenziellen Risiken werden weltweit stattfinden. Also muss man auch hier Maßnahmen ergreifen, um die Risiken zu reduzieren, zum Beispiel darauf hinwirken, dass es Vereinbarungen gibt und Ähnliches. Das nächste ist, ich habe das ja eben schon mit China angedeutet, es kann ja oft auch neue methodische Ansätze geben. Und vielleicht als ein Beispiel DeepL. Ja. Google ist sehr viel größer und mächtiger, hat sehr viel mehr Daten. Trotzdem gilt, glaube ich, DeepL als deutlich besseres Übersetzungstool als der Google-Übersetzer, ja, obwohl das viel kleiner ist. Ja. Einfach mit einem anderen methodischen Ansatz. Ja. Die haben auch, glaube ich, nicht nur die reinen Lerndaten genommen, sondern haben an passenden Stellen noch manuelle Eingriffe vorgenommen und die sind recht gut. Das heißt, also so ein Beispiel, was auch zeigt, dass man aufgrund von anderer Vorgehensweise, anderer Methodik trotzdem zumindest in bestimmten Bereichen mithalten kann. Auch jetzt wieder, was das Militärische betrifft, gibt es ja auch deutsche Unternehmen, die momentan scheinbar recht gut sind und gute Systeme realisiert haben, zum Beispiel Helsing und andere. Also von daher ist man nicht ganz raus aus diesem Wettrennen, aus dem Wettbewerb, sondern ist mit dabei und hat insbesondere auch die Konsequenzen mitzutragen. Man muss also auch dafür mitsorgen, wie man die Risiken reduzieren kann.
Jetzt war ja die letzten Jahre so der Tenor bis heute eigentlich, den ich wahrgenommen habe aus der EU. Wir wollen vor allem in diesem Wettkampf mitmischen durch die beste Regulierung international, durch den EU AI Act, durch den Datenschutz und so weiter. Für wie sicher im Hinblick auf all diese Risiken halten Sie denn diese Strategie? Ist es nicht besser, wenn man sagt, wir spielen hier wirklich mit, indem wir Infrastruktur massiv ausbauen, indem wir für souveräne KI auch sorgen, dass wir vielleicht auch überhaupt mal in Deutschland eigene KI-Modelle schaffen, die wir realistischerweise auch in Deutschland so betreiben können, alle? Da es ja klar ist, dass die ganze Wirtschaft letztlich auf KI aufbauen wird und auch faktisch schon aufbaut durch Robotik etc. Für wie gut halten Sie diese Strategie der EU? Also zu sagen, wir im Zweifel gewinnen das Rennen oder haben unseren Teil in diesem Wettrennen durch Regulierung.
Also ich halte diesen AI-Act für wichtig, ja. Und es muss nicht notwendig die weitere Entwicklung behindern. Ja, man kann auch in vielen Fällen mit etwas weniger Daten auskommen. Das sieht man ja schon bei DeepL. Und auch, ich denke, auch viele andere Beispiele zeigen das. Und der AI-Act schützt ja auch vor bestimmten gravierenden Anwendungen. Es gibt ja auch da Anwendungen mit der höchsten Risiko. Kategorie, die verboten sind, und das ist auch richtig so, ja. Das ist auch gut so, dass diese verboten sind. Von daher denke ich, ist diese Vereinbarung wichtig. Sie ist eher noch zu schwach. Sie schützt nämlich nicht vor dem Risiko, dass irgendwann eine Superintelligenz entsteht. Ja, das heißt, da müsste man auch noch was tun. Das heißt, man müsste sehr viel weitergehen. Klar, geht natürlich nur weltweit. Es wäre natürlich auch gut, wenn es weltweit passende Vereinbarungen gäbe. Und dass man grundsätzlich hier in Deutschland gewisse Priorität auf KI setzt, finde ich auch nach wie vor richtig, weil ich habe ja die KI immer vertreten und sehe das auch positiv. Fast alle Anwendungen sind ja positiv. Es gibt nur einige gravierende Risiken. Ja. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt diese sinnvollen Vereinbarungen, die es gibt, wieder aufweichen, sondern dann andere methodische Ansätze nutzen.
Also jetzt verstehe ich natürlich aus Ihrer Brille den Punkt, dass diese Vereinbarungen oder dass diese Gesetze die Sicherheit fördern. Jetzt will ich nochmal aus der Unternehmer oder der optimistischen Sicht oder aus meiner Sicht nochmal was dazu sagen. Und zwar führt es nicht eher dazu, dass die ganzen Unternehmen oder KI-Unternehmen, die sich in Deutschland oder der EU ansässig machen könnten. Sie haben jetzt natürlich ein paar Beispiele genannt wie DeepL, die ja aber schon eher Ausnahmen sind, weil viele einfach sagen, wir gehen in die USA. Wir haben im Zweifel diese Restriktionen nicht oder auch Anbieter wie OpenAI und so weiter sagen, wir rollen Funktionen erst Monate später mal in die EU aus, was ja eigentlich zwangsläufig dazu führt, dass die EU wirtschaftlich und im KI-Wettrennen abgeschlagen, ja, an der Seitenlinie eigentlich daneben steht. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, inwieweit bringt es dann überhaupt was? Also selbst wenn die Gesetze per se erstmal sinnvoll wären, wenn sie international dann auch genutzt wären, aber wenn sie nur in der EU genutzt oder eingesetzt wären, würde es dann nicht eher dazu führen, dass wir wirtschaftlich immer weiter abgeschlagen werden im KI-Wettrennen?
Also dieses Risiko sehe ich nicht. Zum anderen will ich mal dazu ein Beispiel noch nennen, wo es ähnlich ist, nämlich wieder die Biologie, Biowaffen. Ja. Man weiß nicht genau, wie Corona entstanden ist, aber irgendwie habe ich, sagen wir mal, Informationen gehört, wonach es in China doch Experimente gab in der Biotechnologie, die in den USA nicht zulässig sind. Ja, das heißt, amerikanische Wissenschaftler sind dann nach China gegangen, weil sie dort die Experimente machen konnten, die in den USA verboten sind. Ja, was möglicherweise dazu geführt hat. Das zeigt aber, wie gefährlich das ist. Ja. Und es ist kein guter Weg, weil es in irgendeinem Land erlaubt ist, es einfach überall zu erlauben, ja, weil man sonst den Wettbewerb verliert. Ja. Wenn man das macht, da braucht man gar keine Regeln mehr. Ja. Das ist fatal. Ja. Es war von daher, sollte man das nicht aufweichen, sondern im Gegenteil eher nach alternativen Lösungen suchen und dann halt irgendwann versuchen, die anderen Staaten davon zu überzeugen, auch entsprechende Regeln einzuführen, die es alles sicherer machen. Ja? Und das geht nur, was ich war ja letzte Woche in Berlin, wo die Militärs immer gesagt haben, wichtig ist Dialog. Das geht auch im militärischen Zusammenhang jetzt mit Blick auf Ukraine-Krieg. Und das gilt auch hier. Dialog ist und Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt, um zu Vereinbarungen zu kommen, die die Welt sicherer machen, auch was diese KI-Normen betrifft. Also lieber mit anderen reden, um auch zu Vereinbarungen zu kommen, als einfach alle Regulierungen fallen zu lassen.
Das wäre jetzt dann auch meine Frage gewesen, jetzt mal wieder im Hinblick auf die USA und China, weil die Grundthese der USA oder auf dem, also wenn wir das Ganze jetzt spieltheoretisch betrachten, ist ja, wenn wir zu viel regulieren, deswegen baut die Trump-Regierung ja Regulierungen stark ab und lässt sehr viel Freiraum und will das auch weiter fördern und investiert sogar auch in den Ausbau mit dem Stargate-Projekt beispielsweise von Infrastruktur, weil man sagt, das Risiko, dass China nicht reguliert, ist einfach viel zu hoch und dadurch dieses Wettrüsten gewinnt und schneller zur Superintelligenz kommt. Jetzt hört man bei Ihnen natürlich raus, am besten wäre der internationale Austausch, die internationale Zusammenarbeit. Und dann ist die Frage, wie realistisch ist das? Also wenn Sie jetzt hier eine Entscheidung treffen dürften könnten oder mit der US-Regierung sprechen könnten, was würden Sie empfehlen? Was wäre aus Ihrer Sicht die richtige Vorgehensweise in diesem Wettrüsten?
Ja, also die richtige Vorgehensweise ist im Grunde genommen, so wie ich das eben angedeutet hatte, mit diesen vier Optionen, ja, und da insbesondere die internationalen Verflechtungen, denn ich meine, es ist ja hier gesagt worden, auch zum Beispiel bezogen auf den Ukraine-Krieg, Wandel durch Handel ist gescheitert. Ja, das ist ohnehin schon mal Wandel durch Handel ein falscher Begriff, sondern Sicherheit durch Handel wäre besser geeignet. Ja. Und das ist aber nicht angemessen zu sagen, dass das gescheitert ist, denn da müsste man hinreichende und notwendige Bedingungen unterscheiden. Ja? Wenn A hinreichend für B ist, dann gilt, wenn A, dann B. Wenn A notwendig für B ist, dann gilt, wenn B, dann A. Dann A. Das heißt, die Folgerungen gelten genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja? Und deshalb muss man vielleicht sagen, Sicherheit durch Handel war nicht hinreichend, um den Ukraine-Krieg zu verhindern, aber ist absolut notwendig für eine dauerhafte globale Sicherheit. Ja? Das heißt, nicht hinreichend war es, da wären noch weitere Maßnahmen erforderlich gewesen. Es hat nicht gereicht. Ja? Aber trotzdem ist das der richtige Weg. Und diese Globalisierung der Wirtschaft, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, hatte eigentlich dazu geführt, zu einer stärkeren internationalen Verflechtungen, sodass auch die Ländergrenzen immer geringere Rolle spielen. Ja, das heißt, das war aus militärischer Sicht günstig und ich denke, das ist auch, was Vereinbarungen betrifft, jetzt, und wenn man halt auch nicht nur wirtschaftliche Zusammenarbeit hat, sondern natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich der Zusammenarbeit gibt es ohnehin einen großen Austausch, der auch sowieso stattfindet. Dann ist das mehr alles eine gemeinsame Entwicklung der Weltgemeinschaft und nicht so sehr auf Gegnerschaft angesetzt. Wenn das alles auf Gegnerschaft angesetzt wird und dann noch militärische Aspekte reinspielen, ja, dann wird es einfach irgendwann nur gefährlich. Ja. Und von daher, der ursprüngliche Gedanke der Globalisierung der Wirtschaft ist eigentlich das Richtige. Ja. Einerseits, um natürlich militärische Risiken zu reduzieren, damit es überhaupt keine militärische Aggression gibt, aber andererseits auch, um technischen Fortschritt zu ermöglichen durch Zusammenarbeit, ja, und aber auch gemeinsam zu schauen, wo braucht man Regulierungen, welche Wege sind zu gefährlich, ja, wo muss man Regulierungen machen. Das geht nur gemeinsam. Solange wie nur eine Gegnerschaft besteht, ja, geht es einfach in die falsche Richtung. Und da wird einfach alles nur wild vorangetrieben und die Risiken sind einfach an der Stelle zu groß. Ja. Es geht hier auch im Zusammenhang mit den Waffensystemen und natürlich auch das Risiko, wenn es um eine Superintelligenz geht oder auch Biowaffen, da kann es ums Überleben der Menschheit gehen. Und das kann man nicht warten, bis es erste negative Erfahrungen gibt und Erkenntnisse gibt. Da muss man jetzt handeln. Und das Einfachste ist zusammen. Es geht nur zusammen mit Aufbau von Vertrauen. Und Vertrauen entsteht auch durch Begegnungen. Ja, das heißt also, wenn man viele wirtschaftliche Verpflichtungen hat, Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Austausch, ja, dann hängen ja damit auch Begegnungen zusammen von Menschen, von den Chefs, von den Unternehmen auf den beiden Seiten. Ja, auch das führt zu Vertrauen. Auch das erleichtert nachher die Schaffung von Vereinbarungen, die wirksam sind, um Risiken zu reduzieren. Wie wichtig dieses ist, so Vertrauen und gegenseitige Kontrolle, hat ja vor allen Dingen auch dieser Open Skies im militärischen Bereich Vertrag gezeigt, der offene Himmel. Ja? Das heißt, da ging es ja auch darum, dass man sich gegenseitig austauscht, vertrauensbildende Maßnahmen aufgreift, dass man sieht, was macht der Gegner, was hat der Begegner. Das war wichtig, ja, für die Stabilität. Und das ist auch gekündigt worden. Das ist also alles geht alles in die falsche Richtung, aber das braucht man wieder.
Also wir haben jetzt diese zwei Szenarien, die möglich sind. Das haben wir auch in diesem AI 2027 Video. Das war ja genau das Ziel, mal diese zwei Wege aufzuzeichnen, in die wir reinsteuern. Und also das Worst-Case-Szenario wäre, das Wettrüsten läuft weiter, man baut weiter Regulierungen ab. Man bemüht sich nicht um AI-Sicherheit, weil das übergeordnete Ziel ist, ne, die geopolitischen Gegner zu schlagen. Oder das Best-Case-Szenario aus Ihrer Sicht wäre internationale Zusammenarbeit, internationale Regulierungen und Einigungen. Und jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, aus Ihren aktuellen Analysen, Gesprächen, die Sie führen, welches Szenario ist zum aktuellen Zeitpunkt realistischer, wenn einfach alles so weiterläuft, wie Sie das momentan wahrnehmen?
Also, wenn das alles so weiterläuft, dann ist das eher auf Konfrontation und nicht auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Ja, so sehe ich es momentan. Und das ist ein gefährlicher Weg. Das Problem ist, dass halt alle Zusammenhänge in der Wirtschaft und auch im militärischen Bereich immer komplexer werden. Ja, das heißt, die Zeiten werden immer kleiner für Entscheidungen. Die Wirksamkeit zum Beispiel von militärischen Geräten wird immer stärker. Auch wenn man jetzt an eine potenzielle Superintelligenz denkt, die Wirkung wird weltweit alle betreffen. Ja, und es wird plötzlich kommen. Und das gesamte Geschehen könnte der Menschheit völlig außer Kontrolle geraten. Das heißt also, es sind dann nachher KI-Systeme im militärischen Bereich, die entscheiden und ansonsten vielleicht die Superintelligenz oder AGI. Und das ist kein guter Weg. Schön wäre natürlich, wenn das andere Szenario wahr würde. Ich würde mal vermuten, dass das nur möglich ist, wenn irgendwann was passiert, was nicht ganz so gravierend noch ist, zum Beispiel ein schwerer Cyberangriff, irgendwas in der Richtung, der aber noch nicht ganz so schlimm ist. Und dass das halt, so dass schon vieles zusammenbricht, aber so dass dann hinterher das so gravierend ist, dass dann hinterher der Weltgemeinschaft klar wird, so können wir nicht weitermachen. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Vereinbarungen, wir müssen zusammen das Problem angehen. Ob das einfach so entsteht oder erst, wenn es eine entsprechende negative Erfahrung gibt, würde ich eher das Zweite vermuten, aber weiß man nicht.
Ja, jetzt ist es ja so, dass diese ganzen Risiken, über die wir sprechen, also sehr, sehr akut sind und uns alle betreffen, aber dennoch für die meisten Menschen da draußen relativ abstrakt. Also eine künstliche Superintelligenz, Cyberangriffe, das ist nichts, was ich real in meinem Leben sofort spüre, wenn es dann nicht eintritt. Und wenn ich jetzt nur mit vielen Menschen spreche, viele Kommentare erhalte, Zuschriften erhalte, dann ist eigentlich die größte Sorge, die viele gerade haben, das Thema der Arbeitsplatzverluste, der Jobverluste durch KI. Und da sehen wir gerade auch immer mehr und mehr Berichte. Also immer mehr Menschen, In den USA ist es schon deutlich pikanter, dass eben entsprechende Kündigungsschutzgesetze dort nicht mitgibt. Aber nichtsdestotrotz merken wir das selbst auch in unserem Unternehmen. Also wir haben immer mehr Menschen, die sich bei uns bewerben, richtig gute Menschen, die betriebsbedingt gekündigt wurden oder die teilweise von Banken zu uns kommen und sagen, hey, bei euch ist es sicherer in Zukunft in einem KI-Unternehmen zu arbeiten als bei einer Bank, weil ich da nur Routinetätigkeiten habe. Und das gab es die letzten Jahre nicht. Also ich spüre es real, sage ich jetzt mal, in dem Kontakt, den ich mit den Menschen habe, dass das so eine ganz, ganz große Sorge ist, die Menschen gerade am meisten betrifft. Wie nehmen Sie das wahr und wie wird sich das aus Ihrer Sicht hier auch mit weiterentwickeln, also diese Gefahr der Massenarbeitslosigkeit?
Also ich denke, das ist eine reale Gefahr. Ja, ich meine, es ist zwar jetzt immer gesagt worden, seit Beginn der Industrialisierung, die Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit weg, und das war von Anfang an schon der Fall. Vor 200 Jahren ging das schon los, dann natürlich wieder mit den Computern, dann KI kam, diese Diskussion immer wieder. Es ist aber immer wieder Arbeit entstanden, und deshalb sagen ja auch viele, es werden zwar Arbeitsplätze vernichtet, dafür entstehen andere, das heißt, das gleicht sich aus. Das muss aber nicht sein. Und ich finde, also es hatte für mich mal ganz plausibel gestanden in einem Buch, Toby Walsh ist ja auch so ein KI-Prof, der hat in einem Buch an einer Stelle geschrieben, ich glaube, Is Alive heißt das Buch, wirst du mal nachschauen, an einer Stelle das mit den amerikanischen Pferden verglichen, ne? Und hat dann geschildert, dass halt in den USA, als der Eisenbahnbau aufkam, es die Befürchtung gab, man braucht jetzt hinterher keine Pferde mehr, die Pferde werden arbeitslos. Die Eisenbahn verdrängt die Pferde. Aber nichts ist passiert. Ja, die Eisenbahn kam und die Arbeit der Pferde blieb erhalten. Die Pferde hatten weiterhin so viel zu tun wie vorher. Aber dann kam der nächste Entwicklungsschub, nämlich Automobil-Lkw. Und da war es vorbei mit der Arbeit der Pferde. Dann wurden sie nicht mehr gebraucht. Ja. Also von daher muss das nicht so bleiben wie in den letzten Jahrhunderten. Das kann schon sein, dass jetzt die generative KI, wenn man diese Systeme sieht, die sind schon extrem Leistungsfähigkeit. Also, und die können ja Texte formulieren, programmieren, alles Mögliche machen, und das in allen Fachgebieten. Ja? Und auch wenn jetzt die sie noch viele Fehler machen, kann das ja auch sein, dass vielleicht auch mit Verknüpfung von symbolischer KI das besser wird. Und das kann dann schon ganz gravierende Auswirkungen haben, relativ plötzlich. Also von daher wäre ich nicht so optimistisch zu sagen, dass es so läuft wie immer. Die Arbeitsplätze, die jetzt verloren gehen, werden durch andere ersetzt. Das sehe ich nicht so optimistisch. Kann man vorstellen, dass jetzt durch diese Systeme es gravierende Änderungen in unserer Gesellschaft geben wird und muss.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Und wir leben ja jetzt in Zeiten der exponentiellen Beschleunigung, der Intelligenzexplosion. Und Sie waren ja sehr, sehr lange auch Professor, mit jungen Leuten zusammengearbeitet, waren selbst aber auch Unternehmer. Und deswegen, vielleicht haben Sie ja nochmal einen positiven Ausblick für die Menschen da draußen oder zumindest eine Empfehlung, einen Ratschlag. Ja, was kommt es noch an? Welche Skills sind noch relevant? Womit sollte man sich auseinandersetzen? Was ist wichtig, um hier halt nicht völlig unter die Räder zu kommen die nächsten Jahre?
Okay, also es gab ja jetzt vor kurzem auch wieder einen Aufruf vom Future of Life Institute, einen offenen Brief, die Entwicklung zur Superintelligenz müssen gestoppt werden, bis man weiß, dass das sicher realisierbar ist. Also diese ganzen Dinge, denke ich, muss man schon aufgreifen, man muss schon deutlich vor den Risiken warnen, weil man kann das nicht machen wie bei anderen Unfällen, erstmal Unfälle abwarten, sondern das ist einfach zu gravierend. Man muss die Risiken senken, das gilt für die Superintelligenz als auch für militärische Anwendungen einerseits. Andererseits glaube ich, dass selbst wenn die Systeme besser werden, es auch in Zukunft extrem wichtig sein wird, an die eigene Qualifikation zu denken. Im Gegenteil, wenn mehr Arbeit von Maschinen übernommen wird, dann sollte das dazu führen, dass man auch mehr Zeit hat für die eigene Bildung, für die Ausbildung an sich und auch für Weiterbildungen. Das heißt, je besser man qualifiziert ist, desto mehr Möglichkeiten hat man noch, irgendwelche sinnvollen Tätigkeiten durchzuführen, und selbst wenn es dann im eigentlichen Sinne keine Erwerbsarbeit gibt, hat man mit höherer Qualifikation immer auch deutlich bessere Möglichkeiten, sich das Leben so zu gestalten, dass es für einen sinnvoll ist. Das heißt also, die weitere Qualifikation sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Das gilt für alle Bereiche und ist ja auch so. Man darf auch nicht von dieser Technik zu abhängig werden. Es kann ja auch mal Ausfälle geben. Es kann ja auch mal passieren, dass irgendwo irgendwann mal eine Technik gravierend versagt und dann sind auch Kompetenzen wieder gefragt. Das heißt also, die normale Ausbildung, wissenschaftlichen und sonstigen Kompetenzen sollten nicht zurückgeschraubt, sondern beibehalten oder eher erhöht werden.
Ja, insbesondere ist es natürlich auch wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben, die aktuellen Entwicklungen stets mitzuverfolgen, um zumindest mitsprechen zu können und eben auch proaktiv die eigene Zukunft gestalten zu können. Wenn man denn eben überhaupt weiß, welche Risiken auf einen zusteuern, dann kann man jetzt zumindest noch Maßnahmen ergreifen.
Genau.
Deswegen, Herr Blesius, vielen Dank für Ihre Offenheit heute, dass Sie all diese Themen mit uns geteilt haben. Und wenn ihr noch Fragen an Herrn Blesius habt, dann schreibt sie sehr gerne in die Kommentare für einen weiteren Teil. Da wird es sicher noch einige Themen geben, die wir gemeinsam vertiefen können. Deswegen lasst uns das sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ja, Herr Blesius, danke nochmal für Ihre Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.